Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Rekordstrafe für Facebook. 1,2 Milliarden Euro wegen des Verstoßes gegen den Datenschutz. Diese Meldung ließ in dieser Woche aufhorchen. Nach jahrelangem Streit hat die irische Datenschutzbehörde einen Bußgeldbescheid gegen den Mutterkonzern Meta verhängt. Grund ist der Verstoß gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung, unter anderem, weil sich Facebook an der Massenüberwachung durch Geheimdienste beteiligt hat, die vor 10 Jahren vom US-Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt wurde.
Hier allerdings hat die irische Behörde nicht aus eigenem Antrieb gehandelt. Auslöser war eine Beschwerde des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems und der mit ihm verbundenen Initiative NOIP. Der Name steht für None of Your Business, geht dich nichts an. Also das bezieht sich auf die persönlichen Daten von Menschen, die im Netz verarbeitet werden. Die Datenschutzinitiative rund um Max Schrems hat sich jahrelang um diesen Fall bemüht.
Ja, und das Resultat, neben der Zahlung des Bußgelds, muss Meta innerhalb von 5 Monaten die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA stoppen. Und innerhalb eines halben Jahres soll auch jegliche Verarbeitung und Speicherung solcher Daten eingestellt werden. Ausnahmen gibt es nur da, wo es technisch notwendig ist, etwa bei der grenzüberschreitenden Kommunikation zwischen NutzerInnen.
Was der Grund für die Entscheidung ist, ob Max Schrems das Ergebnis als Erfolg bewertet und was das für andere US-amerikanische Tech-Riesen bedeuten könnte, dazu Markus Richter.
Die Tragweite der aktuellen Entscheidung wird deutlich, wenn man sich klar macht, dass es in dem Fall um nicht mehr und nicht weniger geht als den Schutz der persönlichen Daten vor dem US-amerikanischen Staat. Oder wie es Datenschützer Max Schrems, Kopf der Initiative NOIP, formuliert, es geht darum,
sicherzustellen, dass US-Geheimdienste nicht einfach in europäischen Daten lesen können, ohne irgendeiner richterlichen Genehmigung oder irgendeinem wirklichen Grund, das zu tun. Es ist so, dass in den USA so eine Überwachung auch verfassungswidrig wäre, aber eben nur, wenn sie amerikanische Staatsbürger betrifft.
Das heißt, alle Facebook-NutzerInnen-Daten sind für die US-Staatsdienste ein offenes Buch. Denn bis jetzt hat Facebook alle Informationen von EU-NutzerInnen in den USA verarbeitet. Und genau dagegen richtet sich die Entscheidung. Aber ändert sich dadurch etwas für die NutzerInnen selbst? Besonders Gefährdete, also zum Beispiel PolitikerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen, sind dann geschützter vor dem anlasslosen Zugriff des US-Staates. Aber ansonsten?
In dem Fall ist es so, dass für die meisten Facebook-Nutzer wahrscheinlich jetzt nicht den großen Unterschied macht, ob ihre Daten in den USA oder in Europa gespeichert werden.
Sagt Max Schrems und ist sich dabei ausnahmsweise mit der Facebook-Mutter Meta einig. Die will zwar lieber kein Interview geben, aber teilt in einem Schreiben lapidar mit:
Es gibt keine unmittelbare Beeinträchtigung von Facebook in Europa.
Das klingt noch ganz anders als vor einem guten Jahr, als Meta damit drohte, sämtliche Angebote in der EU zu schließen. Sollte die EU-Datenschutz Gesetzgebung durchgesetzt werden. Stattdessen warnt Meta jetzt in einer offiziellen Stellungnahme:
Tausende von Unternehmen und anderen Organisationen sind auf die Möglichkeit angewiesen, Daten zwischen der EU und den USA zu übermitteln, um zu funktionieren und Dienste anzubieten, die die Menschen täglich nutzen.
Das sieht Max Schrems genauso, aber natürlich aus ganz anderen Gründen.
Das ist ein breiteres Problem, das geht auch über Facebook hinaus, das betrifft fast jede Art von US-Anbieter.
In der Konsequenz ist man sich also einig, in der Sache natürlich nicht. Facebook will gegen die Entscheidung klagen. Juristisch sieht Schrems da wenig Chancen, das sei schlicht und einfach eine Verzögerungstaktik, die Datenschutzinitiativen wie NOIP Zeit und Geld kostet.
Da ist schon eine Situation gegeben, wo man sich fragen muss, ob das wirklich sehr sinnvoll ist, ob dass diese Konzerne da einfach, ja, Fälle, die eigentlich eindeutig sind, weiter und weiter und weiter verzögern können.
Eine Strategie, die durchaus Erfolg haben könnte, das kann man auch an der aktuellen Situation sehen.
Jetzt ist zwar eine große Strafe am Ende da, aber ich glaube, das Verfahren ist schon eher ein Beispiel dafür, wie das alles nicht gut funktioniert, wenn man 10 Jahre und 3 Gerichtsverfahren braucht, um überhaupt mal eine Entscheidung zu bekommen.
Denn so lange hat die irische Datenschutzbehörde gebraucht, wer weiß, wie lange sich jetzt der Widerspruch hinzieht.
Ein erster Schritt ist also getan, um Facebook zu mehr, ich nenne es mal, Datendisziplin zu zwingen. Und das könnte zur Folge haben, dass insgesamt die US-Tech-Konzerne vielleicht in Zukunft anders agieren werden und die EU-Politik auf jeden Fall nicht so ignorieren können, wie das im Moment der Fall ist.
Ja, und nicht nur die Frage, persönliche Daten übertragen, ja oder nein, setzt viele Tech-Giganten unter Druck. Auch über ein anderes Geschäftsmodell müssen wir nochmal reden. Denn wie es aussieht, muss mehr Geld in die Kasse fließen. Googles Videoplattform YouTube jedenfalls verstärkt den Werbedruck. Das hat das Unternehmen jetzt in einem Blogbeitrag angekündigt. Wer kein Premium-Abo besitzt, muss sich künftig auf längere Werbespots vor einem Video einstellen.
Ja, und auch Netflix zieht die Schrauben an. Der Streaming-Anbieter hat das Abo-Teilen verboten. Wer seinen Netflix-Account jetzt mit einem anderen teilt, muss bald dafür zahlen. Das Teilen eines Passworts kostet künftig 4,99 € zusätzlich pro geteilten Account. Und man fragt sich, was ist da los?
Darüber haben wir mit Vera Demery vom Institut der Deutschen Wirtschaft gesprochen. Und als erstes haben wir sie gefragt, was genau der Grund ist, dass mehr Werbung geschaltet wird und dass die Preise erhöht werden.
Ja, also ich glaube, man kann schon insgesamt sagen, dass die Tech-Unternehmen unter großem Druck stehen, genau wie andere Unternehmen im Moment auch. Das ist zum einen eine Kostenfrage. Die Kosten sind insgesamt gestiegen, also Kosten für Energie beispielsweise, Kosten für Gehälter und Ähnliches. Aber wir sehen eben auch, dass diese typischerweise amerikanischen Plattformgeschäftsmodelle so an die Grenzen des Wachstums geraten. Die sind es eigentlich gewöhnt gewesen, große Wachstumsraten zu haben, also viele Nutzer und Nutzerinnen hinzuzugewinnen. Und die Investoren erwarten das auch. Und jetzt sind wir langsam so in so einer Situation, wo das so ein bisschen abflacht. Das hat man jetzt bei Netflix zum Beispiel gehört. Und da ist einfach Kostensparen angesagt. Und das sind jetzt Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die Margen zu erhalten.
Heißt es also, die unterschiedlichen Plattformen, Streamingdienste wie Netflix und YouTube einerseits und die soziale Plattform Facebook andererseits, die haben es beide mit demselben Problem zu tun, dass sie endlich Geld machen müssen oder mehr Geld machen müssen? Oder sehen wir hier unterschiedliche Probleme, vor denen die Unternehmen stehen?
Also ich glaube, die Kostenproblematik trifft alle Unternehmen gleichermaßen. Wir haben gerade bei den Streamingdiensten, bei den Video- und Musikstreamingdiensten das Problem, dass einfach nicht mehr so viele Nutzer hinzukommen. Das ist, glaube ich, typischer für diese Plattform als jetzt für die sozialen Netzwerke. Facebook ist insgesamt in so einer schwierigen Gemengelage, gerade was die Datennutzung angeht, und steht viel unter Kritik. Und da gibt es auch einiges an Regulierung, was in der EU im Moment vorbereitet wird, beziehungsweise gerade frisch verabschiedet ist, was gerade diese ganz Großen, also wie Facebook beispielsweise, treffen wird. Das heißt, da kommt auch noch einiges auf das Unternehmen zu und das verursacht natürlich auch wieder Druck.
Ja, können wir diesen Druck noch ein bisschen genauer benennen, woher der genau kommt? Also von den Unternehmen wird ja viel argumentiert, dass zum Beispiel Regulierung für sie ein Problem ist und immer wieder dazu führt, dass sie irgendwie ihre Geschäftsmodelle überdenken müssen. Auf der anderen Seite, das hatten Sie auch schon mal angesprochen, gibt es die Aktien der Tech-Firmen. Die haben in letzter Zeit sehr gelitten. Also seit Anfang des Jahres sieht man da wieder so ein Ansteigen der Aktien. Das liegt höchstwahrscheinlich an den KI-Anwendungen, wie unter anderem ChatGPT, die die Unternehmen nutzen. Aber generell scheint es nicht so gut auszusehen im Tech-Sektor gerade. Kann man genauer sagen, wo der Druck auf die Tech-Unternehmen herkommt?
Also ich würde nicht zustimmen, dass es nicht gut aussieht. Es sieht nur nicht mehr so gut aus wie vorher, also wie vor wenigen Jahren noch. Die Tech-Unternehmen haben alle sehr große Wachstumsraten gehabt, also Wachstum in Nutzerzahlen, Wachstum bei der Bewertung an den Märkten und Ähnliches. Sie haben riesengroße Gewinne gemacht und das sind ja zum Teil auch riesengroße Konzerne geworden in den letzten Jahren. Und jetzt sind wir in so einer Situation, wo einfach sich die gesamtwirtschaftliche Lage geändert hat. Es ist teurer, beispielsweise Kapital aufzunehmen, um Investitionen zu tätigen. Und die sind ja notwendig für jedes Unternehmen. Das verursacht zum einen einen Druck für die Unternehmen. Aber wir haben auch gerade bei den Streamingdiensten zum Beispiel, sind die mit sehr, sehr niedrigen Preisen in den Markt eingestiegen vor einigen Jahren und um möglichst viele Nutzer hinzuzugewinnen. Und das ist ein ganz typisches Problem, was wir jetzt sehen für die Unternehmen, dass sie höhere Gewinne machen müssen und langsam profitabel werden müssen. Das gilt insbesondere für Netflix. Das heißt, die steigenden Preise oder dieses Verbot des Account-Sharing, das hängt auch damit zusammen, dass die Investoren erwarten, dass langsam Profitabilität kommt.
Aber warum scheint dieser Druck dazu zu führen, dass die Unternehmen sich eher auf alte Strategien besinnen, also wie noch mehr Werbung und höhere Preise, als es mit neuen Produkten zu probieren?
Ich glaube, es ist ja durchaus so, dass ab und an neue Produkte kommen. Also wir sehen jetzt, um jetzt bei den Streamingdiensten zu bleiben, zum Beispiel Netflix hat vermehrt Eigenproduktionen in den letzten Jahren auf seine Plattform gestellt, sowohl Serien als auch Filme. Das war ja am Anfang gar nicht so. Da hat man nur eingekauft. Jetzt gibt es mehr und mehr Streamingdienste. Da produziert man selber zum Teil auch sehr, sehr erfolgreiche Produkte. Also deswegen würde ich schon sagen, es gibt neue Produkte. Aber die Geschäftsmodelle oder die Monetarisierungsmodelle, muss man tatsächlich sagen, die sind natürlich bei vielen Plattformen, wie jetzt, wenn wir bei YouTube zum Beispiel gucken, das ist einfach, Werbung ist das Standard-Monetarisierungsmodell einer Plattform. Gerade wenn die Nutzer eben keine große Bereitschaft haben zu zahlen, weil sie auch gewohnt sind, es günstig oder für, ich sag mal, im Gegenzug zu ihren Daten zu bekommen.
Sie hatten ja schon die Regulierung angesprochen und die Firmen rufen ja sehr häufig, dass zu viel Regulierung, wie zum Beispiel die DSGVO oder auch das Kartellrecht, Innovationen behindern würde. Bewahrheitet sich das gerade oder ist das nur so eine Schutzbehauptung?
Also ich glaube, gerade von den großen Plattformen kann man ganz sicher sein, dass das nur eine Schutzbehauptung ist. Die sind alle sehr innovativ, nur das findet natürlich nicht unbedingt immer gleich bei den Endkonsumenten statt. Wir sehen gerade im Moment in dem Thema künstliche Intelligenz, KI, bei den großen Sprachmodellen ganz innovative Dinge, die wir uns noch vor einem halben Jahr nicht hätten vorstellen können. Das sind natürlich andere Sparten dieser Unternehmen, aber die sind alle eingebettet in Konzernen und alle dieser großen Plattformen sind in dem Bereich auch aktiv. Also deswegen würde ich sagen, Innovationen sind da nicht tot, sondern sie finden im Moment an anderer Stelle statt und können dann aber möglicherweise zukünftig auch für die Standardprodukte, nenne ich sie mal, genutzt werden.
Na, jetzt wollte ich Sie noch fragen, genau, wie Sie das sehen, ob die großen Tech-Unternehmen, die irgendwie mal so geschillert haben, mittlerweile so zur Verwaltung des Ist-Zustandes übergegangen sind, so ein bisschen vergleichbar wie Siemens oder General Electric, die irgendwie mal ganz groß, immer noch groß sind, aber irgendwie nicht mehr so richtig für Innovation stehen. Aber da sagen Sie, das ist nicht so, da findet schon noch Innovation statt, eben nur an anderer Stelle.
Ja, ganz genau. Ich glaube, im Moment kann man es sehr schön sehen, dass so ein Kampf entbrannt ist um diejenige oder dasjenige Unternehmen, was möglichst zügig, möglichst gute KI für den Alltagsgebrauch auf den Markt wirft. Wir haben zuerst OpenAI gesehen, was zu Microsoft gehört mit ChatGPT. Google hat inzwischen ein ähnliches Produkt auch auf dem Markt, was nicht ganz so gut ist, aber da sind Riesensprünge erfolgt in der Technologie innerhalb von kürzester Zeit und das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, da wird es noch weitergehen und wir werden noch ganz viele Anwendungen, die darauf basieren, auch sehen, also da wird sich einiges tun und nicht nur bei den Großen, die dann diese Modelle entwickeln, sondern auch bei Anwendern, kleinen Startups oder neuen Tech-Unternehmen, die auf Basis dieser großen Sprachmodelle wiederum Produkte und Dienstleistungen erstellen.
Aber könnte dieser Druck, über den wir jetzt gesprochen haben, vielleicht auch eine Chance sein, für neue Player in den Markt reinzukommen und vielleicht diese großen Konzerne abzulösen oder so ein bisschen anzugraben? Oder glauben Sie, nee, die sind stark genug, die werden uns noch lange erhalten bleiben?
Die ganz großen Konzerne haben sich über viele Märkte ausgebreitet inzwischen. Die sind ja nicht mehr nur in einem Markt aktiv, sondern die haben viele kleine Unternehmen, ehemals kleine Unternehmen gekauft und sind gewachsen, sind riesig groß verästelt. Das heißt, die werden uns natürlich erhalten bleiben. Also selbst wenn jetzt ein Teilbereich nicht mehr so profitabel ist und vielleicht dann auch geschlossen wird, was übrigens für diese Unternehmen auch nicht so ein Riesenhemmnis ist, so wie für die Standardindustrieunternehmen, da wird schneller mal eine ganze Sparte dicht gemacht, wenn es sich nicht mehr lohnt. Deswegen glaube ich, die bleiben schon da. Aber gleichzeitig ist natürlich so Märkte im Umbruch, wir reden ja jetzt von verschiedenen Märkten, die sind immer eine Chance dafür, dass auch neue Player dazukommen. Deswegen, das sehe ich durchaus.
Das sagt Vera Demarie vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir danken für das Gespräch.
Ja, Jenny, und wir haben ja zum Ende eben gerade noch drüber gesprochen und gefragt, ob die großen Konzerne von neuen Playern abgelöst werden könnten. Und ich habe jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen, erstmal nicht, weil die Innovationen dann doch eben aus den Forschungsabteilungen dieser riesigen Konzerne kommen. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, eigentlich ist da gar keine Chance mehr da für neue Player. Würdest du das teilen?
Ja, und ich finde das auch ein bisschen erschreckend, wenn ich ehrlich bin. Also wenn wir uns mal so den Elefanten im Raum anschauen, ChatGPT bzw. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, die gerade irgendwie alles in Bewegung gebracht hat, die den neuen iPhone-Moment quasi hervorgebracht hat, die ist ja jetzt nicht ein neuer Player oder sieht nicht so aus, als wäre sie demnächst ein neuer Player neben Microsoft und Apple und Facebook und so weiter, sondern Microsoft investiert in OpenAI und OpenAI macht Bing wieder groß. Also es scheint eher so eine alte Technologie oder eine nicht so große, bekannte, beliebte Technologie wiederzubeleben, als jetzt einen neuen Player auf
und
den Markt
zu katapultieren. Und Elon Musk ist auch drin, ne, in der Firma OpenAI. Also auch ein üblicher Verdächtiger.
Ja, wahrscheinlich, genau. Da treffen sich irgendwie so die üblichen Verdächtigen. Aber wenn du mal zurückschaust, als so diese ganz großen Player so groß geworden sind, so vor 15 Jahren, als ich mich bei Facebook eingeloggt habe, da gehörte WhatsApp noch nicht zu Facebook, da gehörte Instagram noch nicht zu Facebook. Da hatten die noch irgendwie noch nicht alles eingekauft. Google war auch noch nicht so weit, dass es so unseren gesamten Alltag mit Google Drive und Gmail und allem und so weiter bestimmt. Vielleicht wäre zu dem Zeitpunkt das noch irgendwie möglich gewesen, dass OpenAI irgendwie so ein Player wird.
Ja, man hat diese Verkäufe zugelassen, hat man ja auch festgestellt, dass das wahrscheinlich ein Fehler gewesen ist in den USA. Ja.
Und jetzt, klar, jetzt haben sich diese ganzen Monopole konsolidiert und irgendwie ist das jetzt das Problem. Weiß man nicht, OpenAI und ChatGPT und Generative AI muss auch reguliert werden, wird unser nächstes Problem sein. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn wir die Monopole haben, die wir dann auch regulieren können.
Ja, aber ich würde es da mal mit Cory Doctorow halten und da anschließend, was du schon gesagt hast, dass das große Problem aktuell gar nicht mal unbedingt dieses Datenthema ist, auch wenn es dafür jetzt diese riesen Geldstrafe für Meta gab, sondern dass tatsächlich die Monopole das Problem sind, die eben es ermöglichen, dass sie eben gefühlt und praktisch zum Teil auch machen können, was sie wollen und eben neue Player gar nicht in den Markt reinlassen.